Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Ich bin der Reto, mir gegenüber sitzt Barbara, wir arbeiten beide zusammen in der gleichen Primarschule. Und jeder von uns tut eine Folge vorbereiten, wo der andere nicht genau weiss, um was es geht. Barbara, heute geht es um das Thema Kreativität.
Oh, spannendes Thema. Mhm.
Bevor wir anfangen, möchte ich mit dir gerne ein paar Begriffe definieren. Mhm. Was ist für dich Fantasie, wenn du es definieren
müsstest? Fantasie. Etwas, wo ich meine Gedanken keine Grenzen setze.
Ja, es ist eigentlich eine Fähigkeit, den Gedächtnisinhalt oder neue Vorstellungen miteinander zu verknüpfen. Mhm. Was ist für dich Originalität?
Etwas wirklich Besonderes, was so einfach noch nicht gegeben hat und was einem auch ein bisschen erstaunt oder ein bisschen irritiert.
Es sind meistens ja auch eigenständige Gedanken, die sehr besonders sind, die eine schöpferische Kraft haben. Und vielfach hörst du auch Synonym Echtheit. Mhm. Mhm. Was ist für dich Intelligenz?
Intelligenz ist für mich die Fähigkeit, bekannte Sachen zu neuen verknüpfen.
Es geht auch ums Problemlösen und zweckvolles Handeln abzuleiten aus abstrakten oder vernünftigen Gedanken. Mhm. Was ist für dich Kreativität?
Auch Neues schaffen. Sachen, die ich mir vorher nicht überlegt habe, unter neuen Gesichtspunkten können zerarbeiten, zusammenstellen.
Kreativität oder kreatives Vermögen heisst ja etwas Neues schaffen, meistens schon aus bestehenden Sachen, die es gibt. Ich komme nachher auf eine genaue Definition zurück. Aber du siehst, die drei Begriffe oder die vier Begriffe, die sind zwar schon eigenbeschreibend, aber irgendwie haben sie immer einen Zusammenhang. Gerade zum Beispiel die Intelligenz und Kreativität hat, die Studien sind nicht ganz unumstritten, aber hat einen gewissen Zusammenhang, den man anscheinend heraussehen kann. Und Originalität und Kreativität gehen irgendwie Hand in Hand, aber sind gleich nicht ganz gleich.
Ja, nein, ist nicht ganz gleich. Aber ja, sehr nahe beieinander.
Wenn wir jetzt auf das Kreativitäts-Thema genau reingehen, das kommt ja von creare aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich erschaffen oder hervorbringen. Und da finde ich, da trifft es eigentlich recht gut. Mhm. Mhm. Jetzt, wenn man vom...
Darf ich noch schnell? Mir ist einfach wichtig, das war mir lange nicht so klar gewesen, dass man Kreativität eben nicht nur mit Zeichnen oder irgendetwas Handwerklichem etwas verbindet, sondern eben wirklich mit Neuem arbeiten, was auch sehr theoretisch kann sein, also irgendwie so. Also das ist mir einfach so lange nicht bewusst gewesen.
Und was mir lange nicht bewusst war, ist, dass Fantasie und Kreativität nicht das Gleiche ist. Vieles, was Kim macht, kann man eigentlich sagen, das ist fantasievoll, aber es ist nicht etwas Neues in ihrem Rahmen, es ist nicht kreativ gewesen. Mhm. Das dürfen wir nicht verwechseln, finde ich. Ja. Jetzt, wenn du den James Kaufmann fragst, er hat eigentlich eine einfache Formel entwickelt. Er sagt, Kreativität gleich neu mal nützlich. Das ist eine einfache mathematische Rechnung, wenn du so willst.
Aber muss man sich gerade ein bisschen...
Aber das Nützlich, das ist das, was man häufig ein bisschen unterschätzt. Wirklich kreative Sachen sind nützlich. Ja. Entweder nützlich, weil es vom Design her gut ist oder weil es eine Erfindung ist, die etwas bringt. Wenn man jetzt ganz weit oben denkt, gibt's, oder? Und es gibt dann ganz verschiedene Abstufungen von der Kreativität. Das, zum Beispiel tut man in der Forschung zwischen Mini-C, Little-C, Pro-C oder Big-C unterscheiden. C steht dann für Kreativität. Mhm. Wenn wir mal aufs Erste hingehen, also Mini-C, das ist so ein bisschen Kreativität, die Kinder im Alltag auch haben. Also indem sie im Malen mit Fantasie etwas Neues entwickeln für sie. Ja. Das passiert auch bei uns, oder? Ich muss jetzt kreative neue Anordnung finden, wenn ich jetzt zum Beispiel den Schrank inwendig bei mir neu aufräume. Da kann es ganz neue Aspekte haben, indem ich dann dort dann muss ein Regal hineinschrauben. Mhm. Das ist etwas, was eigentlich sehr, sehr zweckgebunden, aber trotzdem sehr einfach ist. Ja. Mhm. Wenn man es jetzt noch eine Stufe weiter rauf nimmt, wenn man richtig Little C geht, dann sind das schon Alltagsprobleme, wo man im grösseren Sinne ein bisschen lösen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du ein leeres Zimmer hast und du sagst, ich muss das jetzt einrichten, dann musst du es ausmessen, du musst schauen, auf den Möbel passen drin, was gefällt dir mit dem Geschlecht, musst du das abgleichen. Und dort schaffst du auch etwas Neues, was nachher nützlich ist. Oder wenn du Zutaten hast zu Hause und sagst, ich will etwas kochen.
Ja, genau.
Und was mache ich jetzt mit dem? Wenn es dann schon ins Pro-Scene geht, dann ist es schon eine schöpferische Kraft, die man auch in einem Beruf häufig schon auslebt, weil man sich auf etwas spezialisiert. Da kann auch sehr ein exklusives und weitreichendes Hobby sein. Dazu zählt man jetzt zum Beispiel Musiker, Ingenieur oder Romanautoren. Und das Big-Sein, das ist sehr rar. Da gibt es praktisch nicht. Das sind dann so die ganz grossen Köpfe wie Einstein, Steve Jobs, Kafka, Mozart, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, oder? Aber auch da hat man häufig nur das Gefühl, die kreativen Köpfe, jetzt bewusst der Herr Jobs reingenommen, ist ein bisschen umstritten jetzt. Die einen sagen so, ja, er ist einfach ein Geschäftsmann. Aber ich finde, nein, der hat neue Ansätze gebracht und das war sehr big gewesen, oder?
Ja, finde ich auch. Aber er hat eben ganz in einem anderen Bereich, als wo man auf den ersten Moment vielleicht denkt. Aber nein, ich glaube auch, der hat wirklich die echte Spuren hinterlassen. Oder hinterlassen Spuren.
Und das ist so eine von fünf Erkenntnissen aus der Kreativforschung, die ich mit dir teilen möchte, im Sinne von, es gibt verschiedene Sorten von Kreativität. Und häufig, wenn du mit Lehrpersonen, Schulleitungen, Bildungsforscher schwätzisch, dann kommt häufig so, ja, die ganz grossen Sachen erreichen wir ja nicht in der Schule, darum müssen wir es diktatisieren und einfach machen. Ja, es gibt aber das Mini-Sein oder das Little-Sein, das gibt es, oder? Also wir können auch mit ganz kleinen Sachen auch im Kindergarten schon anfangen. Und wir können auch mit ganz grösseren Sachen in der Kante oben schon weitermachen.
Ja, und das sind die Grundlagen, die wir da legen, wo wir den Kindern die Prozesse näher bringen und auch aufzeigen, dass sie da jetzt etwas geschaffen haben, das besonders ist. Und da muss eben nicht gerade...
In dem Vier-Stufen-Modell war es zum Beispiel auch spannend, dass man gesagt hat, wenn du jeden IQ-Prozent bis im IQ ungefähr von 120 bringt deine Kreativität ein Stück weit für sie. Über 120 IQ-Punkte macht es dann nicht mehr so einen grossen Unterschied, aber darunter, also jemand, der hier einen tiefen IQ hat, sage jetzt mal 80, wird nie Big C aufkommen.
Kreativität und Intelligenz sind schon gewisse Zusammenhang.
Ja, aber auch da, es ist ein bisschen umstritten, wo die Grenze genau ist, aber es hat Tendenz.
Das wird auch nicht bei allen Leuten gleich sein. Man kann sicher nicht eine Person vergleichen mit IQ 100 mit einer anderen Person von IQ 100, weil es gibt ja eine andere Persönlichkeitsmerkmale, die auch einen grossen Einfluss haben.
Zum Beispiel, bist du Expertin oder Experte auf deinem Thema? Also je mehr, dass du Expertin oder Experte bist, desto mehr kannst du in die Improvisation gehen, wo jetzt auch nochmal ein Begriff wäre, den man auftun könnte. Und in der Improvisation erschaffst du vielleicht etwas Kreatives Neues oder mit der Fantasie dann etwas Kreatives Neues. Und das ist ein Stadium, wo, da gibt es ja verschiedene Zahlen. Meine, du kennst die berühmte Zahl, wo man sagt, man muss 10'000 Stunden etwas gemacht haben, bis man mal Expertin ist. Auch diese Zahl kann man jetzt darüber streiten, ob die richtig ist. Aber ich finde es gleich mal noch spannend. Also du musst also schon nicht nur 2-3 Jahre unterrichtet haben, dass du zum Beispiel nur schon mal Expertin oder Experte im Unterrichten bist. Du musst mehr als nur 50% Schulleitung sein seit 2 Jahren, damit du Expertin im Schulleitungsgremium bist.
Ja, und da muss man sich immer wieder vor Augen halten. Also es braucht einfach Detail vom Üben, vom Anwenden, man kann nicht direkt von 0 auf 100. Das funktioniert nicht.
Und je talentierter du bist, also wenn du ein gutes Körpergefühl hast, schaffst du eher, um vielleicht einmal noch in der Gymnastik neue Übungen zu erfinden, wobei das wirklich sehr schwierig ist, weil dort gibt es schon relativ viel. Aber es hat auch sehr viel mit Fliss zu tun. Also nur schon, wenn du sehr fleissig bist, kannst du Expertin oder Experte auf dem Gebiet werden. Also du kannst als Schlosser absolut gut sein in dem und dann auf einmal kreative Lösungen haben, obwohl du jetzt nicht einen IQ von 180 hast. Also das ist auch dort möglich, oder? Du kannst vieles rausholen mit dem.
Genau, das ist eben, du kannst nicht eine Person mit der anderen vergleichen. Wenn eine Person macht mit ihrem IQ von 130 schlussendlich weniger als jemand, der ein IQ hat von 110, aber sich wahnsinnig reingeben kann in etwas.
Das ist so ein bisschen die erste Erkenntnis aus der Kreativforschung. Es gibt verschiedene Stufen und verschiedene Einflüsse. Die zweite Erkenntnis, die tönt relativ simpel. Es vielfach hat es mit Glück und Timing zu tun.
Ja.
Also als Beispiel, wenn du in der Wirtschaft. Zum Beispiel der Otto Rodweder, der war Sohn von deutschen Einwanderern, zum Beispiel nehmen, und der hat 1927 die erste automatische Brotschnittmaschine erfunden. Er hat über 10 Jahre getüftelt, bis er sie gehabt. Jetzt war aber das Problem, niemand hat wirklich das Bedürfnis gehabt, dort mal in Amerika eine Brotschnittmaschine zu haben. Er hat den Zweck nicht ganz gesehen. Dann ist die Wirtschaftskrise gekommen, die Weltwirtschaftskrise, und hat 1929 sein Patent wegen Geldnot müssen verkaufen. Um 1930 herum sind dann die ersten Toaster auf den Markt gekommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wer ein reicher Mann hat das Patent noch gehabt. Also auch da. Wenn du zu früh bist mit deiner kreativen Idee, dann nützt sie nichts. Du musst genau den richtigen Moment haben, um sie zu haben. Dann die dritte Erkenntnis ist so ein bisschen, der Charakter prägt den Einfallsreichtum extrem. Was stellst du dir darunter vor?
Ich finde jetzt gerade noch, da fordert mich gerade ein bisschen raus. Der Charakter prägt den Einfallsreichtum. Erzähl mal.
Also eben, zum einen gehört es natürlich ein bisschen zum, bist du schon Expertin auf deinem Thema? Ja. Hast du ein IQ, um das zu leisten, um das auch zu erfassen? Aber selbst innerhalb von dem, bei psychologischen Tests hat man herausgefunden, wenn du als Kind zum Beispiel schon angehst, du bist neugierig und offen und das als Erwachsener auch hast und das Umfeld aber dann natürlich mit der Selbstschätzung hast, dann kannst du viel kreativer sein. Leute, die so die bringen jetzt meistens zu weniger Kreativität, weiss man.
Logisch, genau, wenn du offen bist. Und da braucht eine Offenheit und auch ein bisschen Mut, oder, um sich so Neues einzulassen. Ja, das stimmt, klar. So
Kreativität als vierte Erkenntnis durchläuft typische Stadien. Stadium 1 wäre so ein bisschen entdecken. Also ich muss mal schauen, was gibt es denn da schon? Gehen wir mal recherchieren, dann tue ich mal ein paar Sachen ausprobieren, lass wieder liegen. Einfach so, noch nicht so ganz, da ist es jetzt.
Ja, ist mehr eine Auslegeordnung, oder?
Dann als nächstes kommt der Reifungsprozess und Innovation. Das heisst, man lässt es ein bisschen liegen. Oder man beschäftigt sich mit etwas anderem. Man ist zum Teil Jahre dran. Ich weiss das von Zauberinnen und Zaubererkollegen, die über 10 Jahre hinweg einen Trick entwickeln. Der ist nicht 10 Jahre konstant entwickelt worden, aber da bleibt lang liegen. Und irgendwann hat es technische Möglichkeiten oder neue Erkenntnisse, wenn man jetzt den Ball kann verstecken in der Hand, dass man ihn halt verschwinden lassen kann. Und dann hat man etwas Neues daraus ziehen können. Dann geht es in die Sicht. Die Sicht ist so ein bisschen der Aha-Moment.
Ja.
Und der Aha-Moment, der kann ganz verschieden gelingen. Gewisse brauchen Ruhe, gewisse brauchen sportliche Aktivitäten. Bei gewissen passiert es in der Nacht und am Morgen stehst du auf und sagst so, ah, da ist es doch. Oder irgendjemand erzählt etwas und dann hast du die zündende Idee. Das passiert aber nur, indem du die Reifung vorher hast können durchlaufen.
Ja, braucht den Prozess vorher, oder?
Und am Schluss geht es also um die Ausarbeitung. Und die Ausarbeitung für die Kreativität, so nur die Idee hast, noch nicht kreativ sein, du musst dir dann überlegen, wo man zum Beispiel den Sparscheller erfunden hat. Oder dann hat man zuerst einmal den Normalscheller gehabt, der wirklich senkrecht war. Und nachher, wo man einen horizontal geleitet hat, musst du den Weg dort drüber machen. Das ist eigentlich höchstens ein längerer Schritt gewesen. Und dann musste man mehrmals Prototypen haben, bis man gemerkt hat, der Sparscheller kann schon andersrum nehmen, oder?
Und das hat dann auch mit Durchhaltevermögen zu tun, oder? Dass man dann die Idee dann auch noch so umsetzt, dass sie auch zu nützen ist wieder.
Und ich stelle in der Schule zum Beispiel häufig fest, abgesehen davon, dass wir vieles mit Kreativität ja eh abklemmen oder ein bisschen verstumpfen lassen, wir fangen häufig schon gerade in der Ausarbeitung an. Also die Lehrperson tut quasi häufig sie entdecken, da tut sie die Angebote vorbereiten, dann geht sie in den Reifungsprozess, dann hat sie sich überlegt und die Kinder sagt einfach nur so einen Nebensatz, wir machen es im Fall wegen dem und dem Lernziel. Die Sicht hat sie gehabt und die Kinder müssen dann aber gerade anfangen, zum Beispiel einen Aufsatz zu schreiben. Obwohl sie noch nie einen Aufsatz geschrieben haben mit Aufbau. Da braucht ganz einen langen Prozess, bis gute Aufsätze kommen, geht es bei gewissen Kindern lang. Gewisse schaffen es an mir. Ja. Nur schon das einmal als Thema gesehen. Also wir müssen auch in der Schule, glaube ich, früher anfangen und den Mut haben, gewisse Sachen auch liegen lassen können.
Ja, genau. Ich vertraue darauf, dass die Zeit wirklich die schafft, auch wenn man da nicht mehr sieht, dass etwas passiert.
Da gehören wir ein bisschen auch ein bisschen zusammen zu der Folge von der Motivation, die du gemacht hast. Wenn du motiviert für das Thema bist, dann reift es auch weiter. Wenn es wieder vergisst ist, ja, dann müssen wir als Erwachsene vielleicht dann halt mal ein bisschen sagen, du, wie sieht es jetzt aus? Ja. Du bist jetzt da in der zweiten Oberstufe mit dem Projekt schon lange, da geht jetzt einmal weiter. Und die fünfte Erkenntnis, erstaunt mich gar nicht, aber ich finde es sehr schön. Gute Laune macht kreativer. Und umgekehrt. da hätte man können sagen, also Leute, die gut gelaunt sind, können an dem Tag mehr erreichen. Mhm. Gibt es verschiedene Untersuchungen dazu.
Ja. Ja, aber das kennst du aus dem eigenen Leben auch. Wenn du das Problem siehst, dann gibt es auch keine Lösung dazu.
Es gibt verschiedene Mythen, die mit Kreativität zusammenhängen. Kennst du eine?
Ja, aber gewisse Leute sind gar nicht kreativ. Das ist für mich ein Mythos.
Bingo. Kreativität kann man lernen. Natürlich, jetzt kommt darauf ein, welcher Stufe ja. von der Seins hinein.
Eben, dass man es wirklich in die ganze höchste Stufe, die man vorher davon geschwätzt hat, bringt. Da wird nicht jeder schaffen. Da zähle ich mich dazu, aber alle Leute können
kreativ auch da sein. Nur ein bisschen Kreativitätstraining machen, das ist so ein bisschen wie, ich mache mal irgendetwas. Ja. Wenn du aber das Kreativitätstraining spezifisch, um beim Thema Aufsatz zu bleiben, zum Thema Aufsatz machst, wie kommst du an Ideen an? Wie kannst du eine neue Realität erschaffen? Zum Beispiel, soll es eine Science-Fiction-Geschichte werden? Soll es etwas Fantasy-mässiges werden? Wird es ein Krimi? Nur schon da kann extrem förderlich sein. Also, das Klischee entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Ein weiterer Mythos, den es zum Beispiel gibt, ist so, es gibt eine spezielle Hirnregion für Kreativität. Früher hat man immer also gesagt, die linke Hirnhälfte ist so die kreative und die andere die analytische. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Aber ich habe mich gerade von dem verabschiedet, was es dann geheißen hat in der Literatur, das sei nicht so. Was man weiss, ist, jemand, der kreativ ist und etwas Neues erfindet, das hat man mit Klarinettisten gemacht. Die hat man so an Diode angehängt und hat dann geschaut, wenn die wirklich etwas Neues improvisieren aus Sachen, die sie schon kennen, dann sind die ganzen Hirnregionen irgendwie gebraucht. Und was sehr aktiv ist, sind die Verbindungen zwischen den Hirnregionen und zwischen den Hirnhälften. Aber wie es denn genau ist und so, und ob jetzt, wenn jetzt du einen dickeren Verbindungsbalk hast oder nicht, da entzieht sich, glaube ich, die Kenntnis momentan noch. Was auch ein Klischee ist, wo man das Gefühl hat, ein Mythos ist, Kaffee und Alkohol machen kreativer. Das stimmt nicht.
Ja.
Man hat es mit LSD ja mal probiert, eine Weile, und mit anderen Psychosubstanzen. Und dort hat es einen leichten Effekt gehabt, wenn man es leicht dosiert, nicht zu fest, weil es nachher schwappt man ein bisschen zu viel Fantasie übereinander anscheinend. Dort ist es aber so, die Resultate sind auch ein bisschen umstritten, weil viele sagen, das ist einfach der Placebo-Effekt, der dann nachher Dinge sagt, ja, ich bin jetzt kreativer gewesen und so, und dann das Selbstvertrauen wieder an zu dem führt. Musik macht kreativ, ist auch ein Mythos. Vielfach stört Musik auch den Kreativprozess. Also häufig brauchst du Ruhe oder du musst selber können singen oder du musst selber unter der Dusche etwas mit dir können verhandeln und im Schlaf Musik hören, ich weiß nicht, ob das kreativ macht. Das ist sehr umstritten. Es kann in gewissen Phasen wie so ein bisschen den Takt angeben, aber dass man automatisch kreativer ist, wenn man das hört, das glaube ich nicht.
Nein, du hast gerade vor der Folge von der Motivation angesprochen, das habe ich auch noch gelesen, dass Musik, die einem ja einfach gefällt, die einem so ein bisschen stimuliert, die kann motivationsfördernd sein. Und wenn ich dann so eine gute Stimmung habe, dann ist es unter Umständen möglich, dass man auch kreative Sachen eher in den Sinn kommen oder ein bisschen leichter fällt.
Und ich mag mich noch erinnern an eine Mini-Primarschulzeit. Dort haben wir Linkshänderinnen und Linkshänder, drei Stück, glaube ich, oder vier, in der 30er-Klasse. Und unsere Lehrerin hat dann uns erklärt, wieso das jetzt die mit der anderen Hand schreiben und so. Und irgendwie mag ich mich noch dumpf erinnern, hat sie gesagt, die sind kreativer. Und dann bin ich mal nah. Es gibt da Klischee, wirklich Linkshänder sind kreativer.
Ja.
Jetzt hat man eine Studie gemacht in den Niederlanden mit 20'000 Leuten und hat sie befragt, Links- und Rechtshänderinnen und Rechtshänder, was glaubt ihr, wie kreativ sind ihr? Und haben dann nachher verschiedene Kreativitätsaufgaben gegeben. Linkshänder und Linkshänderinnen halten sich wirklich für kreativer, sind es aber nicht.
Ja, aber das ist ein Klischee, das stimmt. Das habe ich schon viel gelesen. Ich bin ja selber auch Linkshänderin. Und dann habe ich dann auch schon gelesen, so quasi, oder haben mir auch schon Leute gesagt, du musst dir keine Sorgen machen, die sind dafür kreativer. Aber
Auch das Klischee, Männer und Frauen sind unterschiedlich kreativ. Ja, wenn das Setting anders ist, da wissen wir aus Untersuchungen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, so eine Männergruppe, die so in Wettkampfstimmung etwas muss, so ein bisschen unter Druck oder mit einem fixen Ziel entwickeln, so, dann sind die extrem kreativ. Frauen dort ein bisschen weniger. Ja. Wenn es aber darum geht, in der Ruhe, in der sozialen Interaktion und in der Kooperation etwas zu entwickeln, ist eine reine Frauengruppe besser. Also, eine Studie habe ich gelesen, sie empfehlen wirklich gemischte Gruppen, weil du hast vor allem etwas
drin. Ja, dann hast du vor allem etwas.
Aus den Sachen, die ich bei dir jetzt erzählt habe, habe ich so ein paar Thesen für die Schule abgeleitet, für Kreativität. These Nummer 1, und ich bitte dich dazu, eine Äußerung zu machen. Eine positive Fehlerkultur ist wichtig für die Schule, weil aus Fehlern lernt man, kann sie ins Lernen integrieren und somit kreative neue Lösungen finden.
Also, stimmt für mich absolut. Wenn man ja positive Fehlerkultur hat, heisst das für mich auch, dass man weniger Angst hat, Fehler zu machen, dass man weniger Bedenken hat, irgendetwas zu machen, vielleicht nicht ganz korrekt ist. Das heisst, man beschränkt sich auch weniger, man grenzt sich selber weniger ein und lässt dann auch im Geist eher den Freiraum.
Je besser das Basiswissen oder das Expertenwissen ist, desto kreativer wird man. Deshalb muss man das Basistraining weiterhin gut pflegen.
Ja, also stimmt jetzt nicht nur in Bezug auf Kreativität stimmt das für mich, sondern generell etwas, was ich will können, dann muss ich üben, dann braucht viel Zeit, wenn es vorher kurz davon hatte. Und du hast ja am Anfang gesagt, um wirklich kreative Leistungen so ein bisschen in ein höheres Segment zu bringen, muss man einfach ein gutes Fachwissen haben.
Kreativität braucht Zeit, Muße und Raum.
Denke ich, ich weiss von mir selber, dass wenn ich manchmal Druck habe, dass dann aber auch viel geht. Ich persönlich funktioniere eher ein bisschen anders. Aber ich glaube jetzt auch, wenn ich etwas, also vor allem, wenn ich es dann fertig machen muss, also weißt du, wirklich noch so, wenn es mir auch etwas kostet, auch durchhalten will und so, dann brauche ich wirklich Zeit und Raum. Aber um mal einen kreativen Gedanken zu haben, ist es für mich manchmal auch ganz gut, wenn ich so ein bisschen weiss, hey, ich muss das haben bis heute Abend oder bis morgen oder irgendwie so.
Schulraum oder Schule muss kein Makerspace haben, damit man Kreativität fördern kann.
Ja, also auf jeden Fall.
Vielleicht müssen wir erst erklären, was ein Makerspace ist. Was verstehst du unter Makerspace?
Für mich ist das ein Raum, wo es so technische und materielle Möglichkeiten hat, um sich verwirklichen, irgendwie ein Zeug auszuprobieren. Da verstand ich darunter.
Ja, analog, digital, Werkstatt, genau. Lesecke und so weiter, hat es alles drin, oder? Ja.
Aber da braucht es nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das, was uns den Alltag bietet, da lässt schon ganz viel Raum für Kreativität. Und wenn ich das als Ausrede brauche, ich habe das halt nicht, dann ist sie gerade schon ein Kreativitätskiller.
Kreativität muss man sehr viel trainieren, damit sie wirklich vorwärts kommt. Ich glaube, das habe ich vorher schon ein bisschen begründet, aber ich glaube, das ist etwas, wo wir als Lehrpersonen häufig auch ein bisschen vergessen. Nur weil wir einmal eine Kreativitätstechnik gemacht haben, ich komme nachher noch darüber, was ich ein bisschen in der Schule mache, die muss man mehrmals anwenden. Das ist so wie in einem Film gesehen, ja, vielleicht, wenn ich Glück habe, ist es ein guter Film gewesen, ich erinnere mich 10 Jahre noch. Und das muss immer wieder kommen. Also wie du Wörter lernen im Französisch oder im Englisch, auch da muss ich immer wieder dran.
Ja, ist in dem Sinne wie eine Lernstrategie auch, oder? Und dann muss ich auch also gut können, die wichtigsten Stellen im Text markieren. Da kann ich nicht, wenn ich das einmal gehört oder noch einmal gemacht habe. Da muss ich ein paar Mal üben, immer wieder und Rückmeldungen bekommen. Und so ist es beim Üben von kreativen Techniken oder von diesen Prozessen auch, ich glaube, ähnlich hat das mit Vertrauen zu tun, dass ich auch auf ein gewisses Selbstvertrauen zurückgreife und sage, hey, da kommt der Joe, ich weiss, das ist das Herz ein bisschen, jetzt muss ich es einfach mal hier liegen lassen, kommt dann Joe.
Wir haben es ja schon von den 4 Ks gehabt, also Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und
kritisches Denken.
Und das ist so quasi das, was KI in Zukunft nicht können. Und bei der Kreativität wird es aber in gewissen Bereichen auch schon dünn. Und zwar, ich rede von der Umsetzung. Und ich habe mir lange überlegt, jetzt kann ChatGPT Bilder malen und all die anderen Programme, die es gibt, und da wird immer besser, monatlich ist das fast schon exponentiell Wachstum und wir haben noch keine Ahnung, was in 2-3 Jahren wird der Fall sein, was alles auch schon Menschen wird ersetzen. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man hat die Angst ja auch gehabt, wo es Konzeptkunst gibt, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Nein, das der Künstler oder die Künstlerin hat eine Idee und dann kann man das in Masse produzieren oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten das Bild für ihn malen oder produzieren oder die Videoinstallation machen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Andy Warhol, der dann die Tausende von Suppenbüchsen immer wieder produziert, nur noch die Unterschriften müssen drunter tun. Und seine Mitarbeiter haben im Siebdruckverfahren eins nach dem anderen gemacht, oder? Und so ist es halt auch mit der KI, glaube ich, so die Wiederholungen und immer etwas machen oder auch eine Umsetzung, das kann sie. Aber die Idee zum Füttern, die müssen wir weiterhin selber haben. Sie kann uns sehr viele Ideen liefern, aber auswählen müssen wir dann gleich weiterhin selber. Also Kreativität in gewissen Bereichen, die klassische Kreativität, kann zum Teil keine übernehmen, aber nicht alles.
Ja.
Und es also passiert gleich wie der Konzeptkunst, es wird dann auch wieder eine Gegenbewegung geben und so weiter.
Ja, das sehe ich im Moment auch so.
Für mich ist so ein das Thema, Barbara, wie kann man denn Kreativität fördern in der Schule? Weil ich glaube, da ist ein bisschen ein rotes Tuch. Reden zwar alle davon, aber wirklich machen, schwierig.
Ja.
Man weiß auch nicht so recht, wie man es machen soll.
Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Wir Lehrpersonen sind sonst gerne die, die wissen, wie man etwas macht. Und das wissen wir da genau nicht. Und ich glaube, dort führt aber der Weg durch. Wir müssen uns auf Prozesse einlassen, wo wir am Anfang nicht genau wissen, was rauskommt. Ja. Und uns vertrauen und unseren Schülerinnen und Schülern vertrauen, dass der Weg positiv wird. Aber wenn er vielleicht am Schluss nicht ein Wahnsinnsergebnis hat. Aber wir haben ganz sicher viel über sich und über die Welt gelernt. Ich glaube, dort einfach Kreativität fördert mit dem, dass man selber aufmacht und auch Raum lässt für die Kreativität und den Mut hat. Ja.
Das sind für mich Gelingungsbedingungen, oder? Wenn du jetzt aber davon ausgehst, was kann man wirklich machen, haben wir mal ein paar Sachen notiert, die ich wirklich auch mache, und ich weiss, die machen auch andere Leute zum Teil. Wir tun häufig Listen erstellen. Also ich finde, etwas vom Einfachsten, was man in der Schule machen kann, ist, machen wir mal eine Liste. Zum Beispiel, meine Schülerinnen und Schüler müssen jetzt ein eigenes Projekt machen zum Thema Luft. Eben wie angesprochen, einmal in einer anderen Folge, die einen tun jetzt einen Helikopter basteln, also wo einfach abfliegen kann, wie ein Fallschirm, wo den selber muss drüllen. Was braucht es da dazu? Nochmal andere tun jetzt einen Tanz machen, wo sie dort Luft wirbeln. Also es hat jetzt da schon auch schon kreative Sachen gemacht. Jetzt hast du einfach mal wirklich lange Listen gemacht. Zuerst jedes Kind für sich oder in der Klasse. Da kann man auch im Plenum machen. Lange Listen machen.
Also und Sachen zusammentragen.
Ja. Weil das kann einem ja dann wieder eine Idee geben, ja, für etwas zum draussen entwickeln. Also man muss da nicht allein haben. Weil wenn man dem Kind sagt, was machst du, dann stehen viele häufig so, keine Ahnung. Oder? Also man muss doch irgendwie ein Ziel haben oder eine Erwartung haben, wie du schon in anderen Folgen zum Thema Motivation einmal gesagt hast. Man arbeitet auch viel mit der Post-it-Methode. Also alle Kinder tun dann die Listen auf ein Post-it, das kann digital oder analog sein, und tun es dann auf das digital oder analoge Whiteboard. Und wenn es die gleiche Idee nochmal hat, dann kleben wir es gerade oben drauf, oder? Und dann kann man auch von der Gewichtung her sagen, die Idee ist jetzt mir einfach gekommen, ist jetzt die vielleicht gut oder ist jetzt sie einfach zu gewöhnlich? Mhm. Und dann kann man mit den Kindern da oder mit den Jugendlichen in die Diskussion kommen, finde ich einmal hochspannend.
Ja, das sind spannende Prozesse. Aber da braucht es aber den Mut, ja, weil du kannst nicht vorausplanen, woher die Diskussion läuft.
Spannend ist auch, wenn man eine Liste hat, dann kann man auch zwei Listen machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Liste hast, was kann ich gut, habe ich mit den Kindern mal gemacht, dann haben sie 10 Sachen aufgeschrieben. Und nebendran habe ich aufgeschrieben, was interessiert mich. Also nur schon mal die Unterscheidung zu machen. Dann haben wir die Liste nebeneinander hergelegt und dann hat man sie so wie einen Raster können verschieben. Und dann ist ja jedes Mal ein anderer Punkt dort gewesen. Und dann haben wir so geschaut, welche zwei Sachen passen vielleicht gar nicht zusammen. Oder welche zwei Sachen hast du in Kombination noch nie ausprobiert. Zum Beispiel hat eine Schülerin gesagt, sie tut mega gerne Fußball spielen und sie ist super im Tanzen. Kann ich so bestätigen, sie spielt mega gerne Fußball und sie ist super im Tanzen. Und dann haben wir die Liste so gekannt, sind die zwei Begriffe aneinander gekommen. Und jetzt ist sie ein Tanzer, den wir finden, in der freien Projektarbeit, wo sie mit dem Fußball etwas macht. Und sie hat gefunden, ja, das ist jetzt mal etwas Neues, wo wirklich gut auf dem 4C-Modell eingeordnet werden kann. Auf der untersten Stufe zwar, oder sogar schon ein bisschen drüber, weil sein kann sie wirklich gut. Aber das ist mega herzig. Was ich gerne mache, so im Zeichnen, sind zwei Techniken. Das eine ist, jemand fängt eine Zeichnung an und dann tut man im 3-Minuten-Takt die Zeichnung wechseln. Und dann muss der nächste weiterzeichnen. Und du musst dich voll auf das einlassen, was schon da ist. Da geht es mir so ein bisschen um Fantasieförderung. Das ist jetzt nicht nur Kreativität, aber aus dem heraus kann dann etwas Grosses entstehen. Was ich sehr gerne mache, sind Kollektivzeichnungen. Künstlerkollektiv dann zum Teil miteinander, treffen sich Künstlerinnen und Künstler mit verschiedenen Zeichnungsstilen oder auch nur zwei. Und die dann miteinander diskutieren. Oder jemand fängt eben auch wie das Bild einmal an und jemand tut es dann ergänzen und so. Und meine Schülerinnen und Schüler müssen das häufig machen zu Themen im Einstieg. Also, wenn zum Beispiel beim Thema Kommunikation, habe ich gesagt, was ist Kommunikation? Haben wir auch eine Liste gemacht zuerst. Und dann ein Kind müssen diskutieren, was machen sie denn? Und die eine Gruppe hat gesagt, sie will gerne einen Chatverlauf machen zur schlechter Kommunikation. Und die haben so einen Cybermobbing-Chat aufgeschrieben. Die andere Gruppe nebenan hat dann mitbekommen, hey, das ist cool, das machen wir auch. Aber das Gegenteil, wir machen den Chat bis zur Mitte gleich machen wie ihr und dann will es ihn positiv auflösen. Und dann haben sie da einen Chatverlauf gezeichnet, das zweite. Nochmal andere haben dann so ein bisschen mindmäßig oder collagemäßig etwas gemacht. Aber das zweite oder in der Gruppe kann auch sehr viel Kreativität entstehen. Mhm. Ich habe mit den Kindern natürlich dann auch Beispiele gesucht von Leuten als Vorbild, wo kommt Kreativität zur Geltung. Ich bin dann auf Schweizer Autorinnen und Autoren gestossen, unter anderem von Sabrina Bundi. Das sind Leute aus dem Kanton Graubünden, die klassische Sagen vom, von der Christomantie, wie es dort oben heisst, die Sammlung, rausgenommen haben, aus dem alten Rätoromanisch, also noch aus einem von den fünf Idiomen, und haben dann die zusammengefügt zu einer neuen Geschichte und absolut einen neuen Comic gemacht. Den kann man übrigens gratis abladen auf www.christomat.ch. Eignet sich für 6 Klässler plus. Der ist super, weil dort hat man gesehen, der Zeichner müssen mitmachen, sie haben das Autoren müssen miteinander diskutieren, sie haben Bestehendes, was es schon gibt, die etwas Neues müssen verwandeln und haben das Buch ausgebracht. Das Beispiel par excellence. Und so Sachen haben wir dann auch entwickelt, wo wir selber Lesespuren geschrieben haben. Wir haben dann geschaut, was gibt's schon? Was kann ich für Themen rausnehmen? Kann jemand für mich jetzt die Zeichnung machen? Und so haben dann wirklich, habe ich mit der Autorin auch Kontakt aufgenommen. Sie hat uns dann so ein bisschen gesagt, wie sie das aufgemacht haben. Sie haben die Idee nach einem Indiana Jones Film anscheinend gehabt. Und hatten das Gefühl, so eine Abenteuergeschichte braucht es im Kanton Graubünden auch. Was können wir nehmen? Und so weiter. Und da haben wir dann für Kinder die Lesespuren gebraucht. So Methodik. Was ich auch immer lässig finde, zum Kreativität fördern, ist eigentlich, Muster erkennen und weiterführen. Da kann man zum Beispiel mit Logikspielen sehr gut machen. Mhm. Strategiespiele, dort braucht es auch viele neue Lösungen. Klar gibt es die kreativen Lösungen im Schach überall schon. Jeder Schachmeister hat die schon mal gehabt. Aber Kinder müssen für sich oder die Jugendlichen für sich die Strategie zuerst entwickeln. Mhm. Darum finde ich das super. Was ich auch sehr gerne mache, ist, jedem Kind mal als Hausaufgabe jedem einen Gegenstand geben. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst jetzt in dieser Woche 90 Minuten mit dem Gegenstand etwas Kreatives erfinden. Dann haben wir auch wieder unsere Liste gemacht zuerst. Die einen haben zum Beispiel eine Murmel bekommen, ein Klüpperli, ein Salz-Zahnbürsteli oder Holzkugeln, also so eine, die man an einen Rissverschluss machen kann. Und jeder hat dann irgendetwas anderes gebraucht. Die eine hat aus einem Plastikbecher, hat die aus einer Kartonkiste wirklich cool eine Kaffeemaschine nachgemacht. Und dort hat man können Espresso rauslassen. Also natürlich den auf Kinderniveau, ja, oder? Oder jemand anderes hat aus einer Holzkugel einen Roboter gebastelt, der ist etwa 50 cm hoch, war wirklich cool, aus alten Abfallmaterialien. Und die Holzkugel hat sie oben drin gehabt, weil wenn man den Roboter quasi bewegt hat im Handspiel, ist die Kugel immer hin und her. Und hat sie gesagt, das ist die kinetische Energie, die der Roboter auflädt. Oder? Also es hat noch ganz viele andere Beispiele, wer das nur wundern nimmt, also auf LinkedIn habe ich die Fotos nicht tun. Also es hat wirklich cooles Zeug gegeben. Freie Projektarbeit ist immer etwas sehr Gutes. Mhm. Zudem werden wir mal eine grosse Folgerei machen. Mhm. Verraten wir jetzt aber noch nicht mehr. Was sehr gut sind, sind Your Choice aufzugeben. Dazu würde ich euch empfehlen, hört die Folge Nummer 3 zum Thema der Streit um die Hausaufgaben. Die Scammer-Methode oder die Scammer-Technik, hast du zu der vielleicht etwas sagen Rasch?
Nein, viel mehr. Es geht nicht kompetent.
Scampers, Entschuldigung. Da geht es darum, ich habe einen Gegenstand und dann schaue ich den mal anders an, ich tue etwas dem Gegenstand ergänzen, nehme wieder etwas weg. Aha, so, das sind so die verschiedenen Schritte, die man dort macht. Da werfe ich mal eine eigene Folge wert. Mhm. Und ich finde, mega cool kann man machen. Was auch sehr gut sind Lernlandkarten. Ja. Weil bei Lernlandkarten musst du vieles, was du hast, schon neu ordnen, sortieren und für dich irgendwie verarbeiten. Mhm. Da hat auch einen gewissen Kreativitätsanteil drin, finde ich. Und das geht weit über das Mindmap aus. Oder? Da ja, dazu. Ja. Folge Lernlandkarte. Mhm. Lego Serious Play kann auch sehr cool sein, für ja. die das nicht kennen. Das ist eine geschützte Marke. Aber sehr cool von Lego, dass sie das anbieten. Dort geht man in einem 3-Schritt. Jedes Kind kommt genau die gleichen Lego-Steine über und man gibt ihm zum Beispiel die Aufgabe, innerhalb von 3 Minuten müsst ihr eine Brücke bauen, wo eure Hand unten durchkommt. Das ist so ein bisschen der erste Schritt. Und dann schaut man die untereinander an, diskutiert, was ist stabiler, was nicht, geht die Hand unten durch. Dann in der nächsten Stufe kann man sagen, bauen mal das Schulzimmer noch, also dass sie dann auf die abstrakte Ebene gehen. Ah, ein Legostein ist ja nur auch ein Tisch. Mhm. Dass man dann so auf die Fantasie geht. Und in der dritten Stufe kann man dann in die abstrakte Ebene gehen und ihnen auch sagen, könnt eine Lösung finden zu dem und dem. Mhm. Und dann tun sie mit den Legos-Zeug vorspielen. Kinder machen es wahnsinnig gerne, weil jeder hat positive Assoziationen zu Lego.
Ja.
Und für die, die Methoden nicht kennen, es gibt überall Kurs, schaut euch das mal an, das lohnt sich echt. Mhm. Assoziationsübungen und Improvisationstheater.
Ja, klar.
Muss einmal eine eigene Folge werken.
Ja.
Mache ich viel, weil ich es selber halt schon seit 15 Jahren mache auf der Bühne. Das ist echt eine coole Sache. Und was ich auch noch drin tue, ist lernen, diskutieren. Das kann auch sehr kreativ sein, weil dort kann man kreative Lösungen entwickeln. Aber das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Also ich finde eben, da die 4Ks hängen da überall ein bisschen drin. Aber zudem habe ich noch keine abschließende Antwort, was ich jetzt da genau machen will. Aber das ist so mein Nächstes. Wie kann man in der Diskussion kreativ sein? Hast du noch Ideen?
Nein, ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt auch so jetzt noch ein bisschen darüber studiert habe. Auch gemacht. Vor allem Assoziationen finde ich ganz cool. Was kommt mir in den Sinn, wenn du irgendetwas sagst? Und dann dort weiterdenken, weiterspinnen, auch finde ich spannend.
Dazu vielleicht eine Übung, die wir vielleicht auch schon mal gemacht haben. Also jeder tut das Wort weitersagen und so Geschichten erfinden. Zum Beispiel, machen wir es mal auf Hochdeutsch. Ich
gehe
in
den
Wald
um
dort
Pilze
zu
sammeln.
Und jetzt könnte man daraus eine Geschichte entwickeln. Und da kann man ganz weit treiben, dass man einen sauberen Aufbau hat. Einfach so Methoden sind so kleine Auflockerungsspiele, die für Kinder extrem cool sind. Mhm. Die fördern extrem auch, den, was man daraus kann, kreativ entwickeln kann.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen zum Thema Kreativität. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel dazu zu sagen. Und gleich ist es irgendwie schwammig, wo man es irgendwie fassen kann. Und viele Psychologinnen und Psychologen setzen sich dafür ein, dass Kreativität in den Schulalltag aufgenommen werden soll, beziehungsweise auch in die Lehrpläne. Und ich finde, es wäre eigentlich schon drin. Und man könnte so viel machen, man muss einfach den Mut haben, um Zeit und Muse sich für das nehmen.
Ja, ich finde auch, man braucht kein spezielles Lernziel mehr, Kreativität fördern. Wir müssen die Sachen, die wir wirklich jeden Tag machen, immer wieder unter dem Gesichtspunkt anschauen. Und du hast gerade vorhin gesagt, Zeit, Mut. Ja.
In dem Sinn, hebt Mut für kreative Sachen, auch Sachen, die ihr selber in eurem Unterricht auszuprobieren, nicht vergessen, das kann auch sehr motivieren. Und wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sind bei Schule im digitalen Wandel.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.